Apoll und Daphne von Ludwig Hölty. Apoll, der gern nach Mädchen schielte, wie Dichter tun, sah einst im Tal, wo Zephyr spielte, die Daphne ruhn. Er nahte sich mit Stutzertritten. Kein Reh flieht so als Daphne, die mit Zephyr Schritten dem Gott entfloh. Sie flog voran, Apollo keuchte ihr hitzig nach, bis er das arme Ding erreichte am Silberbach. Da rief sie, rettet mich, ihr Götter, die Törin die. Zeus winkte, starre Lorbeerblätter umflogen sie. Ihr Füßchen, sonst so niedlich, pflanzte sich plötzlich fest, tief in der Erde, gaukelnd tanzte um sie der West. Apollo klagte ganze Stunden am Lorbeerbaum, hielt ihn mit festen Arm umwunden, stand als im Traum. Er lehnte seine feuchten Wangen ans grüne Holz, jüngst eine Nymphe, sein Verlangen, der Nymphenstolz. Er girrte noch ein Weilchen, pflückte nun jenen Kranz, der seine blonde Scheitel schmückte bei Spiel und Tanz. Du arme Daphne, tausend Pflücken nun kränze sich, von deinen Haaren sich zu schmücken. Du dauerst mich. Die Krieger und die Dichter hausen in deinem Haar, wie Stürme, die den Wald durchbrausen. Die Köche gar. Ja, ja, die braunen Köche ziehen dir Locken aus, zum lieblichen Gewürz der Brühen beim fetten Schmaus. Lasst euch dies Beispiel, Mädchen, rühren, das Warnung spricht, und flieht, solang euch Reize zieren, den Jüngling nicht. Will man ein gutes Sauerkraut zubereiten oder einen deftigen Eintopf, gehört ein Lorbeerblatt als Zutat fast zwangsläufig dazu. Auch beim Sauerbraten, in Wildgerichten oder Ragouts sollte man auf dieses Gewürz nicht verzichten. Mit seinen ätherischen Ölen verleiht es jeder Speise ein herb, kräftiges Aroma. Auch zu Brühen und Soßen passt der Lorbeer hervorragend, weshalb er in der deutschen Küche auch gerne als Suppenblatt bezeichnet wird. Lorbeer soll, als Tee genossen, auch gegen Blähungen helfen, wirkt verdauungsfördernd, antibakteriell und appetitanregend. Den Appetit von Apoll angeregt hat allerdings nicht Lauris nobilis, wie der Botaniker das immergrüne mediterrane Gewächs bezeichnet, sondern eine gewisse Daphne. Keine Sorge, Sie befinden sich nicht in einer Kochsendung. Das ist nach wie vor der beliebte Balladen-Podcast Dalla tanzt, hier in seiner 39. Folge. Und mein Name ist auch nicht Lafer oder Schubeck, sondern weiterhin Olaf Danner. Den kleinen Ausflug in die Küchenkunde haben wir Ludwig Hölty zu verdanken, der uns mit seiner kecken, 1769 entstandenen Ballade Apoll und Daphne die Erschaffung des Lorbeerbaums näher bringt. Die Story hat er natürlich nicht selbst erfunden. Wie so oft findet sich das Vorbild der Geschichte in der griechischen Mythologie. In der letzten Folge hatten wir ja schon viel Spaß beim Kramen in der antiken Sagenwelt. Mit meinem Gast Matthias Zeigier habe ich ein regelrechtes olympisches Hellas-Examen veranstaltet. Auch da ist uns schon der schwere Nöter Apoll untergekommen, der anscheinend gerne den Frauen nachstellt, aber dabei wenig Erfolg hat. Kassandra ließ ihn abblitzen. Er strafte sie mit der Ignoranz, die ihren Prophezeiungen widerfährt. Auch Daphne, ihres Zeichens eine Nymphe, Tochter des Flussgottes Peneios, will sich nicht auf eine Turtelei einlassen und flieht vor den Nachstellungen des Gottes. Als Verkörperung unter anderem der sittlichen Reinheit und Mäßigung macht Apoll seinem Namen hier durchaus keine Ehre. Als Gott des Lichts immerhin schafft er es, das keusche Mädchen einzuholen, wenn auch keuchend. In ihrer Not weiß sie sich keinen anderen Rat mehr, als die Götter anzurufen. Wenn man das Geschehen in Ovids Metamorphosen, dem Standard-Nachschlagewerk der klassischen Dichter, nachlesen will, erfährt man, dass sie sich direkt an ihren Vater wendet, Peneios, mit der Bitte, ihre hübsche Gestalt in etwas Unansehnliches zu verwandeln, um keinen Gefallen mehr zu erregen. Bei Hölty wird daraus flugs der Göttervater Zeus, der diesen verhängnisvollen Wunsch erfüllt. Da hat der Poet ein bisschen geflunkert. Aber auch der besorgte Daddy schießt kräftig übers Ziel hinaus, indem er seine Tochter in einen Baum mit ledrigen Blättern und schrundiger Borke umwandelt. Der geile Apoll kann sein Verlangen nun nicht mehr ausleben. Seiner Verehrung für Daphne tut das indes keinen Abbruch. Die Verbundenheit zu seiner, wie es heißt, ersten großen Liebe bezeugt er fürderhin, indem er den Lorbeerzweig zum Kranz gebunden als Siegeszeichen und Ehrensymbol einführt. Weil Apoll auch der Gott der Kämpfenden und der Siegenden war, wurde der Lorbeerkranz bald zum Symbol für Kriegshelden und Sportler aller Art. Seit Augustus trugen die römischen Kaiser einen Lorbeerkranz auf dem Kopf. Später wurden die verdienten Lorbeeren zu einer angesehenen Auszeichnung für gefeierte Sänger und Dichter. Der Lorbeerkranz sollte auch ein Zeichen der Unsterblichkeit sein, was leider nur im übertragenen Sinne funktionierte. Auch wenn die bedauernswerte Daphne somit für diese ruhmvolle Pflanze Patin stammt, als Namensgeberin taugte sie offenbar nur für den gewöhnlichen Seidelbast. Der heißt nämlich botanisch Daphne Mezereum. Nun, da Daphne also für immer angewurzelt am Silberbach ihr Dasein fristen muss, wird wegen der Symbolkraft ihrer Blätter ständig sinnbildlich an ihren Haaren gezerrt und ihr die Strähnen büschelweise ausgerupft. So hatte sie sich die Rettung sicher nicht vorgestellt. Bei Hölty wird ihre Belaubung selbst von den braunen Köchen schamlos als Würzmittel ausgenutzt. Falls Sie sich an Folge 32 erinnern, da ist uns bei Goethe die Farbe Braun auch schon mal metaphorisch begegnet. Wenn nicht, bitte gerne nachhören. Damals wie heute muss ich Ihnen eine schlüssige Deutung leider schuldig bleiben. Vielleicht hat's mit der Hitze in der Küche zu tun, weshalb die Köche sich ins Dunkle verfärbt haben. Lediglich der Westwind umschmeichelt nun noch Daphnes Haar. Dahinter verbirgt sich übrigens der Windgott Zephyr, der in der Ballade schon in den ersten beiden Strophen auftaucht. In der Antike wurde Zephyr als Frühlingsbote und Reifer der Saaten verehrt. Bei Apoll hat er ja auch prompt heftige Frühlingsgefühle ausgelöst. Der Samen durfte allerdings dann nicht reifen. Dass der jugendliche Schreiber sich durchaus mit dem lüsternen Gott identifizieren konnte, wird schon in der zweiten Zeile der ersten Strophe deutlich. Da charakterisiert er seine Dichterzunft nämlich als ebenso mädchenfixiert wie Apoll, der sich mit Stutzertritten der Nymphe nähert, was nichts anderes heißt, als dass er sich recht gockelhaft gebärdet. Ludwig Hölty nennt sein Gedicht im Untertitel übrigens eine Romanze. Ob Daphne das auch so gesehen hätte? Für sie hatte das Geschehen ja wenig Romantisches zu bieten. Aus heutiger Sicht kann man durchaus von einem Fall von sexualisierter Gewalt sprechen, die der Nymphe da widerfährt. Weshalb die Conclusio, die der Dichter an den Schluss seines Werkes setzt, aktuell betrachtet sicher mehr als fragwürdig ist. Da empfiehlt Hölty doch unumwunden, den Mädchen sich jedem Jüngling bereitwillig hinzugeben und sich nicht zu zieren, wenn sie dem Schicksal Daphnes entgehen wollen. Als Ludwig Heinrich Christoph Hölty, geboren 1748 in Mariensee bei Hannover, seine sogenannte Romanze schrieb, war er 21 Jahre alt und hatte gerade sein Studium der Theologie und der Sprachen in Göttingen aufgenommen. Wir haben es hier also mit einem Frühwerk des Künstlers zu tun. Als jungem Studenten mag ihm der Sinn nach leichten Abenteuern gestanden haben, und so könnte man das Fazit seiner Ballade als unreifen, spätpubertären Überschwang deuten. Als Sohn eines Predigers hatte er womöglich auch noch keine einschlägigen Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht machen dürfen. Eine Blatternerkrankung, die ihn als Elfjährigen ereilte, ihn für fast 2 Jahre erblinden ließ und zeitlebens mit einem pockennarbigen Gesicht strafte, dürfte sicherlich mit dazu beigetragen haben, dass ihm die weibliche Zuneigung nicht wie erhofft zuflog. Da kann einen schon mal der Wunsch überwältigen, die Angehimmelte solle doch etwas zugänglicher sein. Leider blieb Höltis Gesundheit auch in späteren Jahren schwächlich. Wie seine Mutter, bei der er sich vermutlich angesteckt hat, erkrankte er an Tuberkulose und stirbt viel zu früh am 1. September 1776 mit 27 Jahren. In seinen gerade mal 6 Schaffensjahren hinterlässt er ein Werk von 138 Gedichten. Geheiratet hat er nie. Eine einzige, wenngleich unglückliche Liebschaft ist überliefert, die zu der Konrektorentochter Charlotte von Einem. Sie war die Muse und Gönnerin des Göttinger Hainbundes, des literarischen Zirkels, dem Hölty sich angeschlossen hatte. Sie berichtet über den entstellten Poeten von einem Menschen, bei dem in dem allerhässlichsten Körper die schönste Engelsseele wohnt. Fast musste man die Augen zuschließen, wenn man so mit Liebe sich ihm nähern oder ihn nahe haben möchte. So widrig war sein Äußeres. Sollte unser früh verstorbener Literat, der augenscheinlich sehr unter seiner verunstalteten Erscheinung gelitten haben muss, etwa in der verwunschenen Daphne insgeheim eine Leidensgenossin gesehen haben? Verbirgt sich hinter dem Rat, die Wirkung der weiblichen Reize nicht zu unterdrücken, sondern zu genießen, vielleicht mehr Mitgefühl mit der missbrauchten Daphne als vermutet? Als Hölty die Ballade schrieb, konnte er nicht ahnen, dass ihm nur noch wenige Jahre bleiben. Im Nachhinein scheint er aber fast eine prophetische Gabe besessen zu haben, wenn er dazu aufruft, die Vorzüge der Jugend zu nutzen, solange man es kann. Lorbeer soll übrigens, wenn er in zu großen Mengen verzehrt wird, zu tranceartigen Zuständen und Bewusstseinsstörungen führen. Auch Pythia, die hohe Priesterin des dem Apoll geweihten Orakels von Delphi, soll für ihre Wahrsagungen Lorbeerblätter gekaut und beim Überbringen der Prophezeiungen mit einem Lorbeerzweig gewedelt haben. Man vermutet daher, dass die Visionen der Priesterin von übermäßigem Lorbeerkonsum beeinflusst waren. Ob Ludwig Hölty beim Dichten dieses Gedichts Lorbeer gekaut hat, wissen wir nicht. Dass er der bedauerlichen Daphne ein würdiges Denkmal gesetzt hat, durchaus. Wow.